Ja, ihr Lieben, wir wollen heute den zweiten Teil zu der Lehrstunde haben, die wir im letzten Monat auch schon begonnen haben, zum vierten Gebot oder zu dem Sabbatgebot oder auch dem christlichen Sabbat, den wir am Tag des Herrn feiern. Und heute vor allen Dingen uns fragen, was bedeutet das denn nun praktisch für uns als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu Christi im neuen Bund? Und wir haben da beim letzten Mal schon einige Dinge gesehen. Wir haben erstens gesehen, dass das Gebot, das vierte Gebot, auch heute noch gültig ist, auch wenn es seine Form geändert hat. So heiligen wir heute eben den ersten Tag der Woche und nicht mehr den siebten als den christlichen Sabbat. Und ich möchte es hier durchaus noch einmal betonen, denn oft heißt es, ja, da seid ihr eben in einer bestimmten kirchengeschichtlichen Tradition, dass ihr so denkt, aber das ist nicht so. Wir tun das nicht aus menschlicher Tradition, sondern wir tun es aus der Überzeugung, dass es das ist, was Gottes Wort lehrt. Das vierte Gebot ist gültig, denn es ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Es ist Teil des immer gültigen Moralgesetzes Gottes, also der 10 Gebote. Und hinzu kommt, dass es eben auch keinen stichhaltigen Beweis gibt, wie es vielleicht manchmal auch einfach behauptet wird, dass es im Neuen Testament, im Neuen Bund aufgehoben sei. Und so feiern wir heute den Tag des Herrn als den Ruhetag, den Gott als den christlichen Sabbat im Neuen Bund festgelegt hat. Der siebte Tag nach 6 Arbeitstagen und an ihm findet so auch das vierte Gebot seine Anwendung. Und hierauf, ja, ruht diese Lehre und diese Überzeugung, dass dieser Tag des Herrn, der erste Tag der Woche, der Ruhetag ist, den wir auch als christliche Gemeinde feiern. Und wenn wir das tun, dann müssen wir auch bei diesem Gebot unbedingt immer im Auge behalten, was ganz grundlegend der Herr von uns möchte, wenn wir seine Gebote halten. Wir lesen im Matthäusevangelium in Kapitel 22, wie Jesus einmal gefragt wird, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot und das größte Gebot? Und er fasst es so zusammen, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Und dazu gehört dann auch das vierte Gebot. Wir sollen es vor allen Dingen deshalb tun, weil wir Gott lieben. Aus Liebe zu Gott heraus. Nicht, weil wir formal irgendetwas tun, uns an irgendwelche Regeln halten oder irgendwas Ähnliches, sondern weil wir Gott lieben. Und das dürfen wir gar nie vergessen. Auch bei all dem, was wir überlegen, was es konkret bedeutet, wenn wir diesen Tag als den heiligen christlichen Sabbat feiern. Und auf der anderen Seite sehen wir leider auch immer wieder, wie gerade dieses Gebot immer wieder Anlass gegeben hat, dass es eben sehr lieblos äußerlich eingehalten wurde, in einer vielleicht formalen Weise, auch mit vielen zusätzlichen Regeln, wie wir das von den Pharisäern her kennen, aber auch aus anderen Zeiten. Schon zu Jesajas Zeit, und ich will euch zeigen, dass das eigentlich immer schon so ein Problem war, auch der Menschen ist nichts Neues, klagt Gott darüber, wie die Menschen dieses Gebot eigentlich komplett so halten, dass es Gott zuwider ist. Ganz im ersten Kapitel bei Jesaja, könnt ihr gerne mitlesen, im ersten Kapitel bei Jesaja, dort geht es um den wahren und falschen Gottesdienst, so ist es hier überschrieben, ab Vers 10, wo Gott dem Volk folgende Mahnrede hört. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom, und so wird Jerusalem bezeichnet, ja, die eigentliche Stadt Sodom war ja längst zerstört. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Und jetzt kommt das Neumond und Sabbat, das Einberufen von Festversammlungen. Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, also zum Gebet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise und führt die Streitsache der Witwe. Neumond und Sabbat, Einberufen von Festversammlungen, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Gott ist angewidert von diesem Gottesdienst, der ihm zu Jesajas Zeit dargebracht wurde, auch am Sabbat. Die Leute haben das gemacht, aber eben in einer völlig falschen Haltung, in einer Einstellung, in der sie nicht mit Sünde gebrochen haben, nicht die wahre Gemeinschaft mit Gott gesucht haben, sondern ihr eigensinniges, ja, ihren eigensinnigen Gottesdienst gefeiert haben, vielleicht formal, äußerlich nach den Vorschriften, aber von Herzen weit weg von dem, dass sie Gott geliebt haben. Und der Tag des Herrn, auch dieser heilige Sabbat, kann sehr leicht zu einer solch leblosen Form verkommen, die wir äußerlich noch einhalten, die aber innerlich hohl und tot ist. Wir können diesen Tag sehr leicht mit selbstgemachten Geboten und uns selbstgemachten Vorschriften überziehen, so im Sinne von berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, Kolosser 2, Vers 21. Dazu sind wir sehr, sehr leicht geneigt als Menschen. Durch unsere selbstgemachte Frömmigkeit, diesen Tag vielleicht äußerlich besonders zu heiligen, aber in Wahrheit ihn zu entheiligen, in einer scheinbaren Frömmigkeit, die vielleicht unser Gewissen beruhigt, aber Gott am Ende keine Ehre bereitet. Das ist eine große Warnung. Und das möchte ich hier voranstellen, dass wir, wenn es darum geht, zu überlegen, wie wollen wir den Tag des Herrn biblisch feiern, uns davor hüten, ihn in einer pharisäischen Weise zu entheiligen. Dennoch ist es uns eine Hilfe, wenn wir verstehen, was es für uns praktisch bedeutet, wie wir praktisch diesen Tag in unserem Leben auch anwenden und ausleben können. Es ist auch uns eine Hilfe, die richtigen Formen zu finden, wie wir unsere Liebe zu Gott in der rechten Weise auch ausdrücken. Und es gibt eine Fülle von Hinweisen darauf, wie der Sabbat, der Tag des Herrn, in einer wohlgefälligen Weise, Gott wohlgefälligen Weise auch gehalten werden soll. Mit diesem Kernziel vor Augen, dass wir Gott lieben aus ganzem Herzen. Das muss immer dabei sein und es muss das Allerwichtigste sein. Und gerade, wenn wir uns das überlegen, ist es nicht, dass wir gerade am Tag des Herrn als Braut Jesu Christi Zeit mit unserem Bräutigam verbringen. Und was für ein herrliches Bild ist das? Überlegt euch das mal. Es sind ja jetzt heute auch durchaus viele junge Menschen da, die noch nicht verheiratet sind. Aber auch die, die verheiratet sind. Ich hoffe, ihr habt große Zuneigung zu euren Ehepartnern. Und es ist einfach eine Freude. Eine Wonne. Es ist etwas Schönes, diese Zeit miteinander verbringen zu dürfen. Und so haben wir gerade diesen Tag des Herrn als den Tag, an dem wir Zeit mit unserem Bräutigam verbringen dürfen. Den wir lieben. Und das ist es, was diesen Tag letztendlich ausmacht. Denn diesen Tag hat Gott für sich reserviert, damit wir Zeit haben, um mit ihm diese Herzensgemeinschaft zu haben. Und so sehr wir gerne mit Menschen zusammen sind, die wir lieben, und uns auch nach diesen Zeiten sehnen, Zeit zu haben für sie, so soll uns der Tag des Herrn gerade ein solcher Tag sein, an dem wir uns danach sehnen und uns darauf freuen, mit Gott selbst Gemeinschaft zu haben. Ich gebe euch mal ein paar schöne Zitate aus den Psalmen, wo die Psalmbeter genau diesen inneren Herzensdrang hatten, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Psalm 84, Vers 3. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib. Sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Was für eine tiefe Freude auf den Tag des Herrn, auf den Gottesdienst im Tempel. Und dieser Beter hat sich so gefreut darauf. Er jauchzt und schmachtet. Das sind ja auch so sehr starke Wörter, die wir in unserer Sprache und oft in unserem, wir hatten das letzte Woche ja über Emotionen gesprochen, ja, in unserem Dasein oft gar nicht so kennen, aber da, auch bei dem Jauchzen, da ist so richtig viel Jubel dabei, ja. Oder Psalm 42, Vers 2 und 3. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so richtig durstig. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Oder Psalm 62, auch Vers 2 und 3. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Und das, dieses brennende Verlangen, diese tiefe Liebe, diese Sehnsucht nach Jesus, die soll diesen Tag erfüllen und soll uns auch antreiben, an diesem Tag den Herrn zu suchen und ihm auch wirklich zu begegnen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man mal so ein paar Tage von zu Hause weg ist, wie sehr freut man sich drauf, die Familie wiederzusehen oder auch nur jemanden mal anzurufen und die Stimme zu hören. Und so dieses Verlangen soll uns ziehen, auch den Tag des Herrn zu feiern. Und bei Gott ist es nicht anders. Natürlich haben wir jeden Tag, und das sollten wir uns auch Zeit nehmen, jeden Tag Zeit, um mit Gott persönliche, besondere Gemeinschaft zu haben, in der stillen Zeit, in der Familienandacht. Und dennoch sind diese Tage oft sehr voll mit Arbeit und mit anderen Dingen, so dass es uns manchmal sehr schwer fällt, da auch viel Zeit und Kraft dafür aufzubringen. Und so hat Gott es in seiner Güte eben so geordnet, dass er gesagt hat, ein Tag in der Woche ist reserviert genau dafür, dass ihr ganz besonders viel Zeit habt, dass ihr ausgeruht seid und Kraft habt, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Gott hat uns geboten, 6 Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen, nicht zu arbeiten, sondern diesen Tag für ihn zum besonderen Gottesdienst abzusondern. Ein Tag in der Woche gehört Gott in ganz besonderer Weise. An ihm darf nicht gearbeitet werden. An ihm soll Gott verehrt und angebetet werden. Er gehört der Braut und dem Bräutigam. Es ist der Tag der Gemeinde Jesu mit seinem Bräutigam. Denkt an den Sabbattag. Es ist nochmal das 4. Gebot aus 2. Mose 20, Vers 8 bis 12. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und jetzt wollen wir überlegen, was heißt das denn jetzt wirklich konkret? Ein erstes, und das ist, denke ich, sehr klar, verboten ist Arbeit. Gott hat es ausdrücklich verboten, am 7. Tag nach 6 Arbeitstagen, am Tag des Herrn, zu arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist für den Herrn, deinen Gott, an ihm sollst du keinerlei Arbeit tun. Und tatsächlich, ich glaube, manche unserer Schwierigkeiten, die wir Menschen, und ich meine es nicht nur uns persönlich hier, sondern auch in der Geschichte hindurch sieht man das immer wieder, gerade mit diesem Gebot haben, liegt genau hierin begründet, dass es das einzige Gebot ist, das im Grunde zwei Seiten hat, die sehr widersprüchlich sind. Nämlich ein anderes Gebot, Ehebruch oder Mord. Ja, diese Gebote, die gelten 7 Tage die Woche immer, rund um die Uhr. 24/7. Immer genau gleich. Es ist egal, ob ich Montag früh bitte niemanden ermorde oder Sonntagabend bitte niemanden ermorde. Ja, es ist immer falsch. Aber hier gibt es jetzt Dinge, die sind Sonntag gut und Montag falsch. Oder Montag gut und Sonntag falsch. Und das macht es uns manchmal so ein bisschen schwierig. Weil wieso ist es jetzt am Montag genau das Richtige, was am Sonntag komplett das Falsche ist? Ja, versteht ihr das Problem? Also, dass man das versteht. Also, Arbeit ist gut, aber am Sonntag falsch. Ja, damit tun wir uns dann manchmal so ein bisschen schwer. Weil, wie gesagt, Ehebruch ist immer falsch. Mord ist immer falsch. Lügen ist immer falsch. Und das fällt uns Menschen manchmal schwer, dass wir das so ein bisschen begreifen. Ja, genau das. Es ist hier ein Gebot, wo man drauf gucken muss, an welchem Tag bin ich jetzt unterwegs, wann ist es gut und wann nicht. Und eindringlicher als in irgendeinem anderen der neuen Gebote zieht hier dann auch Gott die Familienhäupter noch mit in die Verantwortung. Gott fordert uns auf, dass wir dafür sorgen, dass alle die, für die wir Verantwortung tragen, tatsächlich auch dieses Gebot einhalten können. Ja? Dann heißt es hier eben, du sollst keine Arbeit tun und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, dein Vieh, ja, auch da sollte man Rücksicht nehmen, interessant, ja, auch die haben so quasi einen Sabbat, und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. So sehen wir hier schon ein Prinzip, es hat Gott auch so im Grunde ganz besonders diesen Wunsch, dass wir als ganze Familie den Tag des Herrn feiern. Es wird da niemanden ausnehmen, im Gegenteil, sondern dass wir alle zusammen, auch als ganze Familie, diesen Tag als Ruhetag feiern und an diesem Tag nicht arbeiten. Und dann können wir nicht sagen, ach ja, ich habe ja da in meiner Firma da so einen muslimischen Angestellten, den stört es ja nicht, der kann dann die Arbeit machen. Nee, auch der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, oder ich sage jetzt mal, der für dich arbeitet, auch der soll nicht für dich arbeiten am Sonntag. Und auch nicht die Kinder. Das betrifft die etwas Älteren manchmal, ja, weil dann hat der Lehrer dummerweise blöde Hausaufgaben aufgegeben und es ist dann Sonntag der falsche Tag, die zu tun vielleicht. Ja. Und auch die Frauen haben es manchmal schwer. Es ist nicht der Tag, an dem man den ganzen Tag noch so seine Hausarbeiten tun sollte. Auch wenn es Dinge gibt, werden wir später sehen, die natürlich auch am Sonntag getan werden müssen. Wir sollten als ganze Familie zusehen, dass wir gemeinsam diesen Tag frei haben und dass wir an diesem Tag als ganze Familie Gemeinschaft mit Gott pflegen, in heiliger Ruhe, in Anbetung und ohne Arbeit. Aber was ist jetzt für Arbeit konkret gemeint? Welche Arbeit ist am Sabbat verboten? Ja, man kann es sehr knapp auf einen Punkt bringen. Das ist vielleicht so das Einfachste. All die Arbeit, die du sonst berufsmäßig tust, mit der du während 6 Tagen der Woche du Gott die Ehre gibst, die ist am Tag des Herrn verboten. Und im Alten Testament finden wir da auch ein paar konkrete Beispiele dafür. Die machen es dann vielleicht ein bisschen anschaulicher. Und hier zunächst mal ein paar Arbeiten, die vor allen Dingen Männer betreffen. Da ist dann davon die Rede, dass es verboten ist, zu pflügen und zu ernten. Ja, also wir haben jetzt keine Bauern unter uns, aber man kann sich da dann ganz gut nachvollziehen. Ja? Da heißt es in 2. Mose 34:21, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. In der Zeit des Pflügens und der Ernte sollst du ruhen. Ja, also das ist so die Arbeit, die normalerweise gemacht werden muss, aber halt bitte nicht am Sabbat. Oder es ist verboten, Wein zu pressen, Waren und Lasten zu tragen, Handel zu treiben, Markt abzuhalten. Das sind all diese Dinge, die uns im Alten Testament dann da beschrieben werden. Beispielsweise, wer sich's aufschreibt in Jeremia 17, Vers 21 und 22, Oder was wir in der Freizeit auch hatten, Nehemia 10, Vers 32. Jetzt bin ich in die falsche Richtung unterwegs. Oder dann in Nehemia 13, wo es dann nochmal schief ging. Da war dann vor allen Dingen dieser Handel, dass dann die Leute gekommen sind und am Sabbat so einen Markt machen wollten, Sachen verkaufen und einkaufen. Das war dann in Nehemia 13, Vers 50 bis 22, dann ein ganz großes Problem nochmal gewesen. Feldarbeiten und Handel waren in dieser bäuerlichen Gesellschaft damals natürlich so die Hauptbeschäftigungen für die Männer, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdient haben. Das sollten sie 6 Tage lang tun und so auch Gott die Ehre geben, indem sie fleißig arbeiten. Aber am 7. Tag war es ihnen untersagt, sie sollten es gerade da nicht tun. Und da ist es auch ein Unding, auch in unserer Zeit durchaus, wenn man diese ganz praktischen Dinge an die Hand nimmt. Wenn heute am Sonntag Felder bestellt werden, wenn an Sonntagen immer wieder Markttage abgehalten werden, also gerade diese sogenannten verkaufsoffenen Sonntage, das ist nicht das, was Gott gefällt. Ansonsten ist tatsächlich, leben wir in einem Land, dafür können wir dem Herrn auch sehr dankbar sein, wo vieles bis jetzt auch immer noch sehr eingeschränkt ist, am Sonntag überhaupt möglich ist. Ja, die Geschäfte haben normalerweise zu am Sonntag. Und auch die meisten Firmen haben keine Arbeit am Sonntag. Also da sind wir insgesamt doch sehr, sehr gesegnet. Das ist nicht in allen Ländern so, ganz und gar nicht. Und von daher können wir dem Herrn auch sehr dankbar sein. Und dann werden im Gottes Wort auch einige Arbeiten genannt, die dann besonders Frauen betreffen, die auch am Sabbat dann nicht getan werden sollen. Wir finden zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 16, das ist übrigens eine sehr interessante Stelle, weil sie noch vor den 10 Geboten dort schon steht, diese Begebenheit, dass Gott für sein Volk sorgt und es mit Manna versorgt, damit sie was zu essen haben in der Wüste. Und sie sollten dann hinausgehen und den Tag einsammeln, aber eben nicht am Sabbat. Ich denke, es ist sehr interessant. Wir können das mal gemeinsam miteinander lesen, weil das so auch das Prinzip zeigt, auch wie Gott sich darum kümmert, dass es ja eben so auch klappt. Ne? Man denkt sich, wie soll es eigentlich gehen? Aber da ist ein sehr interessantes Beispiel, wie Gott so auch für sein Volk sorgt und es sich kümmert, dass das Gebot auch gehalten werden kann. 2. Mose 16, Vers 23 bis 30. Er sagte nun zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte, und es wurde nicht stinkend. Und es kam kein Wurm hinein. Also müsst ihr jetzt das ganze Kapitel lesen. Tatsächlich haben sie das die Tage vorher auch schon ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ja? Aber das wäre jetzt ein bisschen viel vorzulesen. Mose sagte, esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Aber am 7. Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim, niemand verlasse am 7. Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am 7. Tag. Also gerade dieses Manna und wie das sich so zugetragen hat in diesem Kapitel sehr schön beschrieben, hochinteressant. Ja, also normalerweise hatten die Leute so viel gesammelt, wie sie gebraucht haben für einen Tag, mussten 6 Tage lang sammeln. Und wenn sie zu viel gesammelt hatten, war es am nächsten Tag kaputt. Man konnte es nicht mehr gebrauchen. Und wenn sie am Tag vor dem Sabbat gesammelt haben, haben sie so viel gesammelt, dass sie doppelt so viel hatten, dass es für den nächsten Tag, für den Sabbat auch noch langt. Und an diesem 7. Tag gab es nichts. Da musste man das essen, was man vorher vorbereitet hatte. Aber man konnte nicht am Montag für Dienstag kochen und nicht am Dienstag für Mittwoch, aber an dem Tag vor Sabbat konnte man für den Sabbat vorbereiten. So hat Gott es geordnet. Also das ist natürlich schon mit sehr viel Besonderheit versehen, aber es zeigt doch, wie wichtig Gott es ist und auch die Prinzipien, die da dahinter liegen. Eine andere Aufgabe, die damals oft den Frauen auferlegt war, war, dass sie Holz sammeln zum Feuer machen, um das Essen zu kochen. Auch das war am Sabbat untersagt, in 4. Mose 15, Vers 32 bis 36 oder dann auch in 2. Mose 35, Vers 3, wo es dann heißt, man darf noch nicht mal Feuer anzünden, eben um dann ausgiebig zu kochen. Also es geht hier um diese Frage, die diesen häuslichen Bereich betreffen, dass auch hier der Sabbat der Tag der Ruhe ist, der Tag, an dem nicht gearbeitet werden darf. Ebenso wie die Männer von ihren Arbeiten ruhen, sollen auch die Frauen von ihren Arbeiten ruhen, um dem Herrn einen heiligen Sabbat zu bereiten. So ist der Tag des Herrn nicht der Tag, den die Frau in der Küche verbringen soll, sondern der Tag, an dem sie zu den Füßen des Herrn sitzt und auf ihn hört. Also, wir kommen noch dazu. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die am Tag des Herrn auch getan werden dürfen, weil sie getan werden müssen. Aber eben, manchmal gibt es so, auch in unserer Kultur, diese Tradition, am Sonntag braucht es den Sonntagbraten und manche Frauen sind dann 3 Stunden in der Früh beschäftigt, fürs Mittagessen zu kochen. Da stimmt was nicht. Ja, also dann hat man da so diesen Tag nicht so geheiligt, wie Gott sich das vorstellt. Und ein drittes noch, wie ernst Gott dieses Verbot ist. Also wir haben gesehen, wie Männer betrifft, was die Frauen betrifft, aber auch wie ernst Gott dieses Gebot ist, möchte ich gerne noch hier unterstreichen. Wir haben es auch gerade schon gesehen hier in 2. Mose 16. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Es ist nicht nur eine Empfehlung. Guck mal zu, dass du möglichst 6 Tage arbeitest und am 7., wenn es geht, frei hältst, sondern Gott ist es sehr ernst. Ja, es ist nicht so, es wäre doch gut, wenn du ab und zu mal einen Tag frei machst für mich. Es ist Gott nicht gleichgültig. Und das können wir ganz besonders daran erkennen, dass dieses Gebot im Alten Testament tatsächlich mit der Todesstrafe belegt war. Es ist jetzt im Neuen Bund sicher nicht mehr so, aber im Alten Testament als Zivilgesetz für die jüdische, israelitische Gesellschaft war es mit Todesstrafe belegt. 2. Mose 35, Vers 2, 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag sollt ihr heilig halten. Es sei ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Schon krass. Aber es zeigt den Ernst. Ich denke, das können wir sicherlich daraus immer noch lernen. Ja, es ist Gott sehr ernst. Es ist nicht irgendwie so ein Gebot, wo du sagst, naja, mach mal oder auch nicht. Ja. Und dann, ich möchte gerne mit euch noch aus Kapitel 31, 2. Mose 31 lesen, Vers 12 bis 17. Und der Herr redete zu Mose und sprach, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, haltet nur ja meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So soll denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Man müsste jetzt noch etwas zu dem Israel Gottes sagen. Tatsächlich ist diese Stelle eine Stelle, die häufig herangezogen wird von solchen Leuten, die behaupten, dass Sabbatgebot sei doch eben, weil es hier so steht, ein Gebot für das Volk Israel allein und nicht für die neutestamentliche Gemeinde. Aber das ist dann eigentlich das Problem, dass man ein etwas verzogenes, verzerrtes Verständnis davon hat, was mit dem Israel Gottes gemeint ist. Sicherlich hier in diesem Zusammenhang zunächst das Volk Israel, aber im Neuen Testament betrifft das genauso die Gemeinde. Und wir sehen hier ja auch die Begründung. Die Begründung, die hier im Vers 17 noch nachgereicht wird für diesen ewigen Bund, ist, dass Gott in der Schöpfung 6 Tage gearbeitet hat und am 7. geruht. Das geht weit darüber hinaus, was das Volk Israel allein betrifft. Es geht um Gottes Volk, um Gottes heilige Gemeinde. Im Alten Bund sicherlich das Volk Israel, aber im Neuen Testament ist das Israel Gottes eben die Gemeinde. Ja, also dieser Begriff Israel Gottes, den finden wir im Galaterbrief, aber das wäre jetzt ein bisschen viel, wenn man das noch aufdröselt. Sehen wir hier, wie ernst das Gott ist mit diesem Gebot. Es ist nicht zeitlich begrenzt, es ist ein ewiger Bund. Und es gilt auch heute noch. Und Gott wird die Menschen strafen und richten, wie immer er das tut, die dieses Gebot missachten. Und das soll uns schon bewusst sein, wie ernst es Gott ist mit diesem Gebot. Und das soll uns auch ebenso ernst sein. Und so sollten wir hier uns auf jeden Fall merken, dass wir und festhalten, dass wir all die Arbeit, die wir berufsmäßig tun, während der 6 Tage der Woche und während der 6 Tagen der Woche dem Herrn die Ehre dafür geben, dass diese Arbeit am Tag des Herrn ruhen soll. Das betrifft Männer, das betrifft Frauen, das betrifft aber auch Kinder, ja, und das betrifft sogar das Vieh. Da haben wir jetzt im Moment nicht mehr so viel Bedarf vielleicht, weil wir meistens mit anderen Dingen unterwegs sind. Aber eben der Ochse, der 6 Tage lang den Pflug gezogen hat, der soll am Sonntag mal frei haben. Ja? Der soll sich auch ausruhen dürfen. Es gibt aber nun auch Arbeit, und das ist ein nächster Punkt, die am Sabbat erlaubt ist. Es gibt Arbeit, die am Sabbat erlaubt ist und die notwendig ist und die erwünscht ist und die auch getan werden müssen. Und hier gibt es 3 Schlagwörter, die wir auch in unserem Bekenntnis finden, wer das mal lesen mag, im Kapitel 22, im 8. Abschnitt oder auch im kleinen Katechismus in der Frage 63, nämlich Werke oder Taten der Notwendigkeit, der Barmherzigkeit und der Frömmigkeit. Die schauen wir uns jetzt der Reihe nach mal an, was ist damit gemeint? Das sind Arbeiten, die am Tag des Herrn, am christlichen Sabbat getan werden sollen. Werke der Notwendigkeit. Ein erstes, das sind solche Werke, die eben nicht am Vortag verrichtet werden konnten und die auch nicht auf den nächsten Tag verschoben werden können. Zum Beispiel die Versorgung von Vieh, also von Tieren. Tiere müssen auch am Tag des Herrn gefüttert werden und gepflegt werden. Und das ist so selbstverständlich, dass selbst die heuchlerischen Pharisäer, die wirklich sich für jedes und alles irgendeine Regel ausgedacht haben, das einfach gemacht haben. Die haben das gar nicht gemerkt, dass sie da auch arbeiten eigentlich dabei. Ja, im Lukas-Evangelium finden wir das, wo Jesus sie dann ihnen diese Frage stellt, Kapitel 13, Vers 15. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Ja, das Tier hat auch am Ruhetag Durst, gebt ihm was zu trinken. Ja, das ist aber vielleicht auch Arbeit. Und so müssen wir auch einige andere Dinge tun, die wir einfach nicht am Tag vorher tun können und für den nächsten Tag verschieben. Ja, wir müssen unseren eigenen Körper pflegen. Wir müssen auch Essen herrichten. Und auch dafür finden wir durchaus ein Beispiel in Matthäus 12, Vers 1, als Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch die Saaten ging, also wo schon ein bisschen was gewachsen ist, Getreide, hungerte es aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Die Pharisäer sehen das und finden, es ist Erntearbeit und es geht gar nicht. Und Jesus erklärt ihnen doch, das geht. Man darf auch am Sabbat was essen und das in dem Sinne zubereiten, indem man die Körner da halt abgerauft hat. Und dazu gehören durchaus noch ein paar andere Dinge, die im Leben notwendig sind. Dazu gehören, dass die Polizei am Tag des Herrn für Recht und Ordnung sorgt. Dass die Feuerwehr Brände bekämpft. Ja, kann auch nicht sein, nee, bei mir brennt's. Ja, komm, halten Sie es ein bisschen in Gang bis morgen, ich komme dann. Nee, also das muss dann schon auch schnell gehen. Ja, und auch Soldaten unser Land verteidigen. Und mitunter gibt es Berufe, da ist es vielleicht wirklich ein bisschen schwer, aber ja, die müssen wohl auch sein in unserer Zeit. Wenn jemand im Elektrizitätswerk arbeitet und für Strom sorgt, bei uns wäre es hier auch finster, wenn wir keinen Strom hätten am Tag des Herrn, ja, und Ähnliches. Also da gibt es so einige Berufe, die einfach, man nennt es jetzt ja heute systemrelevant sind, oder ist das jetzt so der moderne Begriff dafür, und die dann vielleicht auch wirklich notwendig sind und dann gemacht werden müssen. Und das ist auch okay. Da muss eine Krankenschwester kein schlechtes Gewissen haben, weil sie am Sonntag den Kranken versorgt. Ja. Diese Aufgaben können nicht aufgeschoben werden und wir müssen sie auch am Tag des Herrn verrichten. Und es wäre Sünde, wenn wir diese Werke aus einer falschen Frömmigkeit heraus einfach nicht tun würden. Werke der Notwendigkeit. Das zweite, Werke der Barmherzigkeit. Auch sie müssen am Tag des Herrn getan werden. Das sind solche Werke, die dem Mitleid mit anderen Geschöpfen von uns verlangen, wie zum Beispiel Krankenhausbesuche. Das war jetzt so ein Beispiel. Ja? Es ist vielleicht wirklich so, dass es manchmal dem einen oder anderen kaum möglich ist, in einer vollen Arbeitswoche einen kranken Angehörigen noch im Krankenhaus zu besuchen. Es ist nicht falsch, das am Sonntag zu tun. Ja, im Gegenteil, es ist barmherzig. Es ist ein Ausdruck von Liebe auch zu diesem Menschen, der eben halt jetzt leider im Krankenhaus ist. Und wir sehen das gerade auch bei Jesus, dass er wiederholt und manchmal schon fast auffällig am Sabbat Menschen heilt. Also auch körperlich heilt, in Synagogen ist, wo dann irgendwie Kranke sind und er sie heilt. Ein Beispiel haben wir in Markus 3, in Vers 4 und 5. Dort sagt er, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und die Hand wurde wiederhergestellt. Ja, es ist gut, Menschen auch am Sabbat zu heilen. Und es gibt Begebenheiten, wo dann der Synagogenvorsteher sich aufgeregt hat und sagt, warum machst du es nicht am nächsten Tag? Nein, die Frau hat 18 Jahre, war das glaube ich, gelitten und er hat sie dann geheilt. Und auch gegenüber Tieren muss man barmherzig sein. Matthäus 12, Vers 11 finden wir das zum Beispiel. Wenn ein Schaf in die Grube fällt, ist jeder bereit, sofort wieder auch herauszuziehen. Also man lässt es dann nicht leiden, bis man am nächsten Tag sich Zeit nimmt dafür. Es gibt Dinge, da muss man einfach eingreifen. Und das ist auch notwendig. Ja? Und wenn die Kuh am Sonntag kalbt, ja, dann musst du da auch helfen. Ja? Also das sind Dinge, da kannst du nicht warten. Ja? So, das ist ein Zeichen von Barmherzigkeit auch gegenüber Tieren. Und Ärzte, die Kranke versorgen, Hebammen, die gebärenden Müttern beistehen, Krankenschwestern, die am Sonntag ihren Dienst tun, würden auch sündigen, wenn sie ihren Dienst nicht täten. Und Gott hat mehr Freude an Barmherzigkeit als an formaler Frömmigkeit. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, nicht der Mensch um des Sabbats willen, heißt es in Markus 2, Vers 27. Genau deshalb, Gott möchte, dass wir barmherzig sind. Und es kann durchaus schweißtreibend und zupackend sein. Und ein drittes, was wir tun sollen am Sabbat, an dem Tag des Herrn, sind Werke der Frömmigkeit. Also es gibt Werke der Notwendigkeit, der Barmherzigkeit, aber eben auch Werke der Frömmigkeit. Das betrifft die öffentliche und private Anbetung Gottes, indem wir mit Danksagung und Freude alle Gnadenmittel benutzen, die er uns gegeben hat. Und das kann auch anstrengend sein. Ja, wenn du dich in deine Bibel hinein vertiefst und forschst und dir da am Tag des Herrn besonders Zeit nimmst dafür, dann ist es schon auch mühevoll. Vielleicht weniger körperlich anstrengend, aber geistig doch eine größere Herausforderung. Ja. Und Jesus ermahnt mal die eben auch die in dieser Sache in Frage stellen, nochmal Matthäus 12, Vers 5 bis 7. Habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Also die arbeiten, ja, die bringen die Opfer da und sind doch schuldlos. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Der Tag des Herrn verlangt von uns geistliche Arbeit. Das ist mitunter auch in so einer Lehrstunde so. Nachmittags sich wachhalten und mitdenken, wo sind wir jetzt auch? Ja, das ist durchaus anstrengend. Also es ist auch ein Stück Mühe, Arbeit. Es ist nicht der Tag des Faulenzens, sondern der Tag, an dem wir unsere Kräfte, die wir haben, dafür einsetzen, um mit Gott in besonderen Gemeinschaft zu haben. Und so ein Priester im Alten Bund hatte besonders am Sabbat zu tun. Es war sicherlich der Tag der größten Arbeit, der größten Anstrengung. Und auch Pastoren tragen heute am Tag des Herrn normalerweise die Hauptlast ihrer Arbeit. Ja, an dem Tag ist oft wenig Ruhe für sie und trotzdem ist es genau richtig, dass es so ist. Und auch jeder von uns muss den Tag mit Fleiß gebrauchen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, auf sein Wort zu hören, um ihn in allen Dingen die Ehre zu geben. Das ist mit viel Mühe verbunden, das kostet viel Kraft, das ist Arbeit, die wir am Tag des Herrn tun müssen. Die Puritaner nannten den Tag des Herrn den Markttag der Seele. Ja, Markt war ja eigentlich verboten am Sabbat, aber eben für die Seele ist es gut. Da packen wir ein, was wir brauchen die Woche über, um es dann auch zu haben und uns davon zu ernähren. Und es ist anstrengend, am Sonntag zweimal zum Gottesdienst zu kommen. Es kostet Kraft, sich Gott im Gebet zu nahen, sein Wort zu studieren. Aber all diese Mühe und Arbeit ist von uns gefordert am Tag des Herrn. Ich möchte es mal nochmal zusammenfassen. Das vierte Gebot verbietet uns grundsätzlich am Sabbat zu arbeiten. Damit ist die Arbeit gemeint, die wir sonst berufsmäßig tun, während der 6 Tage der Woche, die andere Hälfte dieses Gebots befolgen und Gott die Ehre damit geben. Diese Arbeit ist am Sabbat grundsätzlich verboten. Das betrifft Männer, Frauen, Kinder, das Vieh, unsere ganze Familie. Davon ausgenommen sind alle Arbeiten der Notwendigkeit, der Barmherzigkeit und der Frömmigkeit. Gerade die sollen wir am Tag des Herrn auch tun. Dabei nie vergessen, worum es im Kern des Gebots geht. Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir diese Liebe zu Gott auch zum Ausdruck bringen und besonders in besonderem Maß auch an diesem Tag erleben. Indem wir eben besondere Zeit haben, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um ihn anzubeten, um sein Wort zu studieren, um als Gemeinde zusammenzukommen und Gemeinschaft untereinander zu haben. Dieser Tag ist dem Bräutigam gewidmet, der uns bei sich haben möchte und möchte, dass wir ihm zu Füßen sitzen und Gemeinschaft mit ihm haben und auf ihn hören, was er uns zu sagen hat. Deshalb hat uns Gott verboten, am Tag des Herrn, am christlichen Sabbat, der Arbeit nachzugehen. Nicht, weil er uns irgendwas Böses will, im Gegenteil, weil er es gut meint mit uns und weil es gut ist für uns und weil es das Beste ist für uns. Es sind nun aber auch als zweites Dinge geboten, die wir tun sollen. Es ist nicht nur ein Verbotsgebot, sondern es ist damit auch etwas geboten. Was sollen wir tun am Tag des Herrn? Wir sollen Gott anbeten. Wie können wir diesen Tag jetzt in rechter Weise begehen? Wie sollen wir die kostbare Zeit dieses geheiligten Tages recht gebrauchen? Wie finden wir in die Gott wohlgefällige Anbetung? Und hier gibt uns die Heilige Schrift auch einige Hinweise darauf, wie wir den Tag des Herrn recht begehen können. 3 Schritte sind dazu sehr hilfreich, vielleicht auch erforderlich. Der Tag des Herrn, wir sollen ihn bereiten, begehen und bedenken. Wir sollen den Tag des Herrn bereiten. Wenn wir tatsächlich mit Gott ungestörte Gemeinschaft erleben wollen am Tag des Herrn, dann müssen wir uns auf diesen Tag auch vorbereiten, äußerlich und innerlich. Wisst ihr, wie die Juden den Tag vor dem Sabbat nannten? Ja, Rüsttag. Also wo man sich praktisch rüstet, sich bereit macht für den nächsten Tag. Ja? Und es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum wir das nicht genauso tun sollten. Ja? Wir finden diesen Begriff mal beim Markus in Kapitel 15, Vers 42, als es schon Abend geworden war. Es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat. Ja, das war im Kontext der Kreuzigung, wird es mal so erwähnt. Was bedeutet das? Wie kann ich mich auf den Tag des Herrn vorbereiten im Sinne eines Rüsttags? Ein paar Hinweise, die vielleicht helfen können. Ja, es kann hilfreich sein, wenn diejenigen, die fürs Essen am Tag des Herrn zuständig sind, und die meisten von uns, also eigentlich jeder ist irgendwie zuständig fürs Essen, das es isst, aber irgendjemand muss es ja auch kochen, dann ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich, je nachdem, was man sich vornimmt, dass man das am Samstag, soweit es geht, vorbereitet. Ja, dann muss man am Sonntag nicht mehr so viel machen. Es ist natürlich jedes Essen ein bisschen anders. Und es gibt auch andere Arbeiten, die vielleicht am Tag des Herrn anstehen, und die kann man auch schon möglichst gut vorbereiten. Dann ist es am Tag des Herrn ein bisschen ruhiger. Ja? Aber gerade was die Küche angeht, das ist oft so ein Thema, da ist es hilfreich, wenn man dann eben was hat, was man vielleicht aufwärmen kann oder was man dann schnell zubereiten kann und eben nicht diesen traditionellen Braten, wo man stundenlang irgendwo in der Küche ist. Und so müssen wir uns auch innerlich eben darauf einstellen, dass der nächste Tag geheiligt werden soll. Und so sollten wir uns auch darum bemühen, soweit es geht, die Arbeiten am Tag zuvor rechtzeitig zu beenden, damit wir auch genug Schlaf kriegen, damit wir ausgeruht sind am nächsten Tag. Auch das ist so eine Vorbereitung. Ja? Die ist nicht immer so einfach zu schaffen. Aber es betrifft überhaupt die Zeitplanung für den Rüsttag. Ja, wenn wir andere Leute besuchen, wenn wir auf Reisen gehen, was immer wir tun, wir sollten einfach zusehen, dass wir am Samstag rechtzeitig fertig werden, sodass der Tag des Herrn damit nicht beeinträchtigt wird. Ich zitiere mal Arthur Pink, der hier sehr schön etwas aufschreibt. Frühstück und Eintopf zu Mittag können am Samstag vorbereitet und am Sabbat warm gemacht werden, sodass wir ganz frei sind, uns an dem Herrn zu freuen und uns völlig der Anbetung und dem Gottesdienst hingeben zu können. Wir sollten auch darauf achten, dass wir am Sabbat nicht bis spät arbeiten oder zu lange aufbleiben, damit wir nicht den Tag des Herrn beeinträchtigen, indem wir zu lange im Bett bleiben oder schläfrig an unsere heiligen Pflichten gehen. Aber auch in geistlicher Hinsicht müssen wir uns vorbereiten. Es war mal so eine Tradition unter Lutheranern, dass sie gerade am Samstag vor dem Sonntag auch zur Beichte gegangen sind. Also jetzt ist für uns nicht so üblich, ja, aber es ist trotzdem der Gedanke dahinter ein ganz guter, ja, dass man sich innerlich auch reinigt vor dem Herrn und zusieht, dass man nicht irgendwelche belastenden Dinge, die einen geistlich belasten, auch noch mit in den Tag des Herrn nimmt, sondern sie bereinigt, soweit es möglich ist. Buße tut, wo es notwendig ist. Und so sich innerlich bereitet, dem Herrn zu begegnen. Und dieses geistliche Verlangen nach der Gemeinschaft mit Gott soll dabei eine Freude sein und keine Last, und Gott wird es dann auch segnen. In Jesaja hatte ich vorhin ja das erste Kapitel zitiert. In Kapitel 58 wird uns dieser große Segen auch verheißen, in Vers 13 und 14. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne, also was Herrliches, was Schönes, und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und es wird ein herrlicher Tag sein. Und ich werde dich segnen. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Es kommt nicht einfach so. Ohne Vorbereitung wird dieser geheiligte Tag von so vielen Dingen belastet sein, dass wir nicht in der Lage sind, den Sabbat recht zu begehen. Und so müssen wir den Boden in unserem Herzen bereiten, dass der Same des Wortes Gottes dort hineinfallen und Frucht bringen kann. Und auch das ist schon Mühe und braucht oft Planung und Vorbereitung. Aber wir sollten es immer verstehen, worum es geht. Es geht darum, dass wir in dieser Beziehung zu Gott leben. Dass wir eine besondere, schöne Zeit haben wollen mit ihm. Und diese Zeit soll möglichst unbeschwert und unbelastet auch stattfinden können. Und das müssen wir vorbereiten. Ja? Ihr wisst das selbst, wenn ihr auch jetzt herausgenommen, nicht vom Sabbat, aber wenn ihr eine schöne Feier vorhabt, wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt und mit dem vielleicht auch besondere Gemeinschaft haben wollt und was Schönes vorbereitet, dann ist es nicht hilfreich, wenn ihr das macht wie Martha, die den ganzen Tag dann in der Küche steht und arbeitet, sondern ihr solltet das vorbereitet haben und dann ist es auch schön und dann auch die Zeit haben, um sie miteinander zu genießen. Und so sollte uns der Tag des Herrn auch wert sein und wir sollten ihn entsprechend vorbereiten. Dann aber auch den Tag des Herrn begehen, das ist das Zweite hier. Wie sollen wir ihn recht begehen, diesen Tag? Es ist ein Tag der Freude. Ein Tag der Freude und nicht des Verbots. Nicht ein Tag von, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ja, und das ist alles irgendwie so grau, sondern es ist ein Tag der Freude. Es ist ein schöner Tag. Es sollte der schönste in der Woche sein. Und wie sollen wir uns an diesem Tag jetzt recht verhalten? Es gibt so ein paar Dinge, die man so der Reihe nach vielleicht für sich bedenken sollte. Wie bereite ich mich am Morgen selbst auf diesen Tag vor? Christus selbst ist am Tag des Herrn auferstanden, sehr früh, noch vor Sonnenaufgang oder bei Sonnenaufgang vielleicht. Und so sollten wir es uns auch durchaus zum Ziel setzen, den Tag auch früh zu beginnen mit persönlicher Gemeinschaft mit Gott. In Psalm 92, es ist dieser Psalm für den Sabbat, heißt es, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen, am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Ich weiß, dass das ein ganz schweres Thema ist für solche, die sich auch mit um die Familie kümmern. Ja, wenn dann Kinder sind, die müssen fertig gemacht werden und gewickelt werden und dann brauchen die noch was zu essen und anzuziehen. Und man ist eh schon gefühlt 7 Tage die Woche sehr müde, ja. Da ist es am Sonntag auch nicht leichter. Also, es soll jetzt nicht sein, was solche Menschen, die wirklich Last haben im Leben und gute Dinge Last haben, weil es ist gut, sich um kleine Kinder zu kümmern, dass sie denken, oh, jetzt mache ich hier was falsch, ja. Aber es ist so vom Grundsatz her. Ja, lass uns den Tag mit dem Herrn beginnen. Ja, und so früh wir es können, ja. Und nicht so in Hetze und Eile und völlig gedrückt und gestresst schon irgendwo dann auch beim Gottesdienst erst ankommen. Ja, und so sollten wir uns auch bereiten, dem Herrn zu begegnen in seinem Wort, indem wir sein Wort auch selbst lesen in der Früh, wenn uns die Zeit hoffentlich dafür da ist. Denn das ist das Mittel, das Gott uns gegeben hat, um uns zu heiligen. Und es ist das Mittel, das ja, dass die Gottes Wort ist mehr wert als gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim, heißt es im Psalm 19. Und Jesus betet, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit in Johannes 17. Und so sollen auch wir Gottes Wort schon, wenn es geht, in der Früh zu uns nehmen. Muss vielleicht kein langer Abschnitt sein, aber dass wir uns bereiten für den Tag des Herrn, um den Herrn zu begegnen, um erquickt zu werden von ihm. Und dann sollten wir den Tag auch nutzen, um nachzudenken, nachzusinnen. Oder also zumindest im Englischen klingt das Wort nicht so blöd, zu meditieren. Ja, also es geht jetzt nicht um fernöstliche Meditation, sondern um wirklich das auch zu verarbeiten. Was habe ich gehört? Ja. Denn das Lesen und auch das Hören von Gottes Wort allein reicht nicht. Wir müssen es auch verinnerlichen, uns Zeit nehmen, über Gottes Wort nachzudenken. Und da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die eben ganz besonders mit dem Sabbat verknüpft sind. Wir können darüber nachdenken, wie Gottes Gebot für den Sabbat uns ein Vorbild ist, wie uns Gott selbst darin ein Vorbild ist, wie er diesen Tag geheiligt hat und er an diesem Tag ruhte und ihn heiligte. Wir können besonders darüber nachdenken, was für ein Werk Gott in der Schöpfung getan hat, in seiner Vorsehung tut und wie er die Welt beherrscht. So lesen wir es auch in diesem 92. Psalm. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun, über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Und da dürfen wir auch drüber nachsinnen, ja, wie herrlich ist Gott. Was hat er getan? Was hat er als Wunderbares erschaffen? Und über ihn drüber preisen. Und dann natürlich über die Erlösung in Christus, der uns von unserer Sünde und Schuld erlöst hat. Und am Morgen des ersten Tags der Woche auch von den Toten auferstanden ist. Und wie unbegreiflich ist die ewige Liebe Gottes, mit der er seine Erwählten liebt. Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Können wir das begreifen? Sollten wir nicht gerade am Tag des Herrn darüber nachdenken, wie gut es Gott mit uns meint, wie sehr er uns liebt und eben auch diesen Liebeserweis von ihm zu uns als seiner Braut auch besinnen und darüber nachdenken? Um so die Erkenntnis übersteigende Liebe Christi mehr und mehr zu begreifen. Er, der keine Sünde kannte, ihn hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit würden in ihm. Darüber sollen wir den Tag nachdenken. Wir sollen diesen Tag nutzen, um über Gottes Bund nachzudenken, den er mit uns geschlossen hat. Und schließlich diesen Tag nutzen, um uns auf die Ewigkeit zu bereiten und auch auf die Ewigkeit darüber nachzudenken. Denn gerade dieser siebte Tag, dieser Ruhetag ist sozusagen so wie ein kleiner Lichtstrahl aus der Ewigkeit, wo die himmlische Herrlichkeit auch als himmlischer Sabbat bezeichnet wird, als himmlische Ruhe, auf die wir zusteuern, auf die wir uns vorbereiten. Und so ein bisschen Himmel auf Erden einmal in der Woche, das soll eigentlich der Tag des Herrn auch sein. Im Hebräerbrief heißt es dann in Kapitel 4, Vers 9 und Vers 10, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Eine Sabbatruhe bleibt dem Volk noch übrig. Die kommt noch. Und darauf sollen wir uns auch am Tag des Herrn auch innerlich darauf einstimmen und uns darauf freuen. Seine Vorahnung, diese Herrlichkeit, die vor uns liegt. So, wie können wir das dann konkret tun? Was sollen wir dann tun, wenn wir den Tag des Herrn begehen? Wir sollten die Zeit nutzen, um zu beten, um diesen Tag auch mit Anbetung Gottes beginnen. Wie am Sabbat die doppelte Menge Opfer gebracht wurde, sollten auch wir vielleicht unsere Anbetung verdoppeln und uns so auf den Gottesdienst vorbereiten. Auch hier herzliche Einladung, wer es schafft, früh da zu sein. Es gibt hier auch einen informellen Gebetskreis, wo man das hier schon in der Früh auch mit anderen Geschwistern zusammentun kann. Aber im Prediger 4, Vers 17 bis 5, Vers 1 lesen wir es, dass wir uns eben auch innerlich so bereiten sollen. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, so dass sie Böses tun. Sei nicht schnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Lasst uns nicht einfach hineinstolpern in den Gottesdienst. Vielleicht darf ich hier auch ein bisschen Mut machen, auch mir selbst, aber uns allen natürlich, dass wir versuchen, rechtzeitig hier zu sein. Dass wir auch eine Zeit haben, wo wir vor dem Gottesdienst hier schon zur Ruhe kommen, uns besinnen und auf den Herrn ausrichten. Nicht um 10 Uhr hier ankommen, sondern vielleicht um 9:45 oder 9:50. Das sind 10 Minuten früher aufstehen, 10 Minuten früher losfahren und 10 Minuten früher da sein. Ja. An manchen Stellen schaffen wir das auch. Ja, weil wenn wir zu spät kommen, ist der Bus weg. Und normalerweise versuchen wir es rechtzeitig da zu sein. Die meisten schaffen das. So, sollen wir uns auch von den Dingern reinigen, die uns belasten, dass wir eben dem Herrn im Gottesdienst mit reinem Herzen und aus ganzem Herzen begegnen können. Jakobus 1, 21, legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Nehmt das eingepflanzte Wort der Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten mag. Und dann sollten wir in unsere Gebete, gerade am Tag des Herrn, auch die immer mit einschließen, die an diesem Tag auch am Wort dienen, die den Gottesdienst leiten, die Musikbegleitung machen, aber dann auch besonders Gottes Wort verkündigen. Und da war sich auch selbst ein Paulus nicht zu schade darum zu bitten. In Epheser 6, Vers 18 bis 20, sagt er, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für die Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Es ist so wichtig, dass wir dafür beten. Es ist eine sehr heilige und aber auch übernatürliche Sache, die hier passiert, wenn Gottes Wort ausgelegt und gepredigt wird. Und dazu brauchen wir auch Gottes Gnade. Und wir dürfen über Gottes Güte, Weisheit, Macht, Treue und Kraft jubeln und ihn preisen. Das ist Teil der Anbetung, die wir am Tag des Herrn, dem Herrn bereiten sollen. Und dann natürlich ein zweites am öffentlichen Gottesdienst teilnehmen. Wenn wir uns so persönlich bereitet haben, sollen wir auch am öffentlichen Gottesdienst mit dabei sein und gemeinsam mit Gottes Gemeinde vor ihn treten und ihn anbeten. In der Predigt hören wir die Stimme des Herrn, unseres guten Hirten. Darum danken wir Gott unablässig, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 2,13, dass ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt. Nicht als Menschenwort habt ihr es aufgenommen, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Und das hören wir bei der Verkündigung. Und wer ein Ohr hat zu hören, der hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Und da müssen wir uns bereiten, auch innerlich Gott selbst zu begegnen, wenn sein Wort gepredigt wird, dass wir nicht nur einen Menschen reden hören, sondern Gottes Stimme hören. Und dann werden wir im Gottesdienst auch ganz besonders die Gemeinschaft mit dem Herrn erfahren und seine Segnungen empfangen. Wenn wir so tatsächlich uns bereitet haben, wenn wir tatsächlich seine Stimme in der Verkündigung gehört haben, dann gehen wir vielleicht heim wie die Emmaus-Jünger, die sagten, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Ja, Jesus hat ihnen gepredigt unterwegs und es ist so gut, wenn wir so auch am Tag des Herrn nach Hause gehen und sagen, Mensch, was haben wir erfahren? Wie hat Gott zu meinem Herzen geredet? Brannte nicht das Herz in uns? Und wenn wir so auf diese Weise gemeinsam Gottesdienst feiern, ist das ein angenehmes Opfer für Gott. Wenn wir so in der Verkündigung die Stimme Christi hören und sein Wort empfangen, dann gehören wir sicher zu den Heiligen, zu den Schafen seiner Herde, zu den Erwählten Gottes und haben wirklich Gemeinschaft mit ihm in diesem besonderen Maß. Und hierin zeigt sich eigentlich auch schon so ein Stück weit, wer tatsächlich ein Kind Gottes ist und wer nicht. Wer am Sonntag nur zum Gottesdienst kommt und eigentlich Woche für Woche heimgeht und sagt, ich habe viel gehört, verstanden die Hälfte und gebracht hat mir es nichts. Das zeigt eigentlich, dass irgendwas in der Beziehung zum Herrn nicht stimmt. Denn eigentlich ist es genau das, was hier passiert. Dass wir wirklich diese besonderen Segnungen des Herrn auch empfangen. Und Gott hat es uns verheißen, dass er in der Verkündigung seines Wortes wirksam ist. Und so soll uns am Tag des Herrn auch alles an den Ort ziehen, an dem wir die Stimme unseres geliebten Bräutigams, unseres Heilands hören und unser Herz soll brennen, ihn im Gottesdienst im Besonderen zu begegnen, gerade auch in der Predigt. Und so auch, dass wir tatsächlich eben diese Herzensgemeinschaft mit unserem Bräutigam erfahren, mit dem wir die Ewigkeit, diesen noch ausstehenden Sabbat zubringen dürfen. Und ein drittes, was wir am Tag des Herrn tun dürfen und sollen, ist, dass wir Gottes Wort verinnerlichen. Wie leicht ist es tatsächlich so, wie in diesem Gleichnis, wo dann die Vögel kommen und die Körner wegpicken oder das Unkraut wächst drüber und irgendwas anderes kommt dann den Tag über und man ist so, naja, schneller hat man vergessen, was man gehört hat, als dass man es wirklich bewahrt hat. Also wir müssen uns wirklich auch mühen, dass wir dem entgegenwirken, ja, und drüber nachdenken, was wir gehört haben. Und dem Herrn dafür danken. Und so wie die reinen Tiere, ist vielleicht schon mal jemand aufgefallen, die meisten reinen Tiere im Alten Testament waren Wiederkäuer. So hilft uns das manchmal auch, das nochmal durchzukauen, was wir gehört haben in der Predigt, damit wir es gut verdauen und Gott um seinen Segen bitten, dass er uns das auch verinnerlicht. Und da hilft es, wenn wir Gemeinschaft haben in der Familie oder auch mit anderen Geschwistern zwischen den Gottesdiensten, dass wir diese Zeit nutzen, das auch nochmal zu besprechen, nochmal darüber zu reden. Ja, heute in der Predigt war dies und das, es hat mich besonders angesprochen, bewegt oder das war mir neu oder ich habe das gelernt oder hier hat der Herr zu meinem Herzen geredet. Und dann werden wir merken, wenn wir das tun, dann bleibt es noch viel, viel stärker in uns haften und verändert uns noch mehr in das Bild Christi. Wir dürfen gerade auch die Zeit zwischen den Gottesdiensten nutzen, Gemeinschaft zu haben, uns über Gottes Wort auszutauschen, vielleicht auch zusammen zu singen, dann aber uns auch mühen, dass wir am Nachmittag beim Abendgottesdienst wieder dabei sind, wo wir noch einmal die Stimme des Herrn und seine Verkündigung hören dürfen. Aber lasst uns vor allen Dingen darum mühen, dass die innige Gemeinschaft, die Herzensgemeinschaft mit dem Herrn an diesem Tag gefördert wird. Wenn wir so am Abend nach Hause gehen, dann ist es wichtig, dass wir das, was wir gewonnen haben an diesem Tag, auch versuchen zu bewahren. Und uns nochmal fragen, wie habe ich den Tag verbracht? Gibt es Dinge, über die ich Buße tun muss? Aber dann auch über die Segnungen, die Erquickungen, die Ermutigungen, die Erkenntnisse, die Erfrischung nachdenken, die der Heilige Geist uns bereitet hat. Und hierüber dürfen wir Gott loben und preisen und so den Tag des Herrn auch mit Jubel beschließen. Es ist stets ein Tag der besonderen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Ich will nur einen Abschnitt lesen. Im 22. Kapitel in unserem Bekenntnis haben wir eben auch über den Gottesdienst und den Sabbat geschrieben, aber der letzte Abschnitt ist dann eben sehr schön, auch für diesen Abschluss. Der Sabbat wird dann dem Herrn heilig gehalten, wenn man nach angemessener Vorbereitung des Herzens und nachdem man die alltäglichen Angelegenheiten im Voraus erledigt hat, sich nicht lediglich den ganzen Tag über eine heilige Ruhe von den eigenen Werken, Worten und Gedanken über die weltliche Arbeit und Vergnügungen gönnt, sondern wenn man darüber hinaus die ganze Zeit mit der öffentlichen und privaten Verehrung Gottes beschäftigt ist und mit den Pflichten, die notwendig sind und welche die Barmherzigkeit von uns fordert. Und so hat uns der Herr den Sabbat gegeben, als einen Tag der Freude, als einen Tag des Segens, als einen Tag der besonderen Gemeinschaft mit ihm, als einen Tag, das eigentlich der Höhepunkt der Woche ist, auch wenn es der Anfang der Woche ist, der uns aber eigentlich alles mitgibt, was wir dann auch die Woche brauchen. Und so sollen wir uns an diesem Tag erfreuen und geistlich stärken und ermutigen lassen und auch die Gemeinschaft mit dem Herrn erfahren und pflegen. Und es ist einen Tag der besonderen Liebesbeziehung zu unserem Bräutigam erfahren. Und diesen Tag auf keinen Fall mit einer Fülle von irgendwie selbstgemachten Geboten überziehen und so in ein furchtbares Grau verwandeln von berühre nicht, betaste nicht, koste nicht, ja, wo alles nur noch irgendwie so mit vielen, vielen, vielen Verboten belegt ist und doch immer drum bemüht sein, dass wir auch zusehen, dass wir nicht den Tag mit Sachen vollmachen, die eben nicht dazu dienen, den Herrn auch zu ehren und Gemeinschaft mit ihm zu haben. So ist uns an diesem Tag eben verboten, die Arbeit zu tun, die wir 6 Tage lang tun, ausgenommen Arbeiten der Notwendigkeit, der Barmherzigkeit und der Frömmigkeit. Und so gebietet uns dieses Gebot, dass wir diesen Tag nutzen für die Gemeinschaft mit Gott, in der persönlichen Stille, im öffentlichen Gottesdienst, unter der Verkündigung seines Wortes, wo wir ihn in seiner Stimme als guten Hirten hören. Und wenn wir so diesen wöchentlichen Sabbat feiern und dem Herrn heiligen, bereiten wir uns auch für die ewige Sabbatruhe bei Gott. Wem ein solcher Sonntag, ein solcher Tag des Herrn, ein solcher Sabbat einfach furchtbar viel zu langweilig und zu doof ist, der zeigt, dass er kein Verlangen hat nach der Herrlichkeit in der Ewigkeit bei Gott. Da wird es immer so sein und noch viel schöner und noch viel besser. Ja, aber das ist, was wir tun. Wir werden die Ewigkeit zubringen, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, um ihn anzubeten, um diese wunderbare, herrliche Gegenwart seiner Person zu genießen. Und so gibt es auf Erden nichts Schöneres als den Tag des Herrn, den Tag der liebevollen Gemeinschaft mit unserem Erlöser. Und ihn sollen wir lieben von unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und so kann der Sabbat für uns eine Wonne sein. Eine Zeit mit unserem geliebten Herrn und Erlöser, an dem er uns besonders segnet und uns bereitet und reinigt im Wasserbad des Wortes für diese herrliche Hochzeit, die er bereitet, wenn er wiederkommt. Möge der Herr uns viel Gnade schenken, dass wir diese Zeit nicht als Last empfinden, sondern als eine besondere Wonne. Und dass wir auch als Gemeinde dafür bekannt sind, dass es der Tag ist, an dem hier viel Freude herrscht, an dem wir viel geistliche Gemeinschaft haben, an dem der Herr verherrlicht wird. Und dass es der schönste Tag ist, den wir in der Woche erleben. Möge der Herr uns Gnade dazu schenken. Lasst uns beten.